Ja, nochmal hallo von meiner Seite. Wir freuen uns über diese langjährige Verbindung zwischen der Gemeinde in Darmstadt und hier der Gemeinde in Worms, über verwandtschaftliche Verhältnisse, Freundschaftsverhältnisse. Ich bin ja jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal hier vorne am Stehen und darf was weitergeben. Darüber freue ich mich. Und der Ben hat es schon angedeutet, heute soll es um den Titusbrief gehen. Und zwar habe ich im September letzten Jahres eine Predigt gehört über Titus 1 und 2. Die hat mich sehr angesprochen und über die habe ich weiter nachgedacht. Und da habe ich mich auch nochmal selber mit dem Text beschäftigt und festgestellt, wie brandaktuell er auch für unsere heutige Zeit ist und wie er uns auch heute angeht. Und ich möchte dazu einiges weitergeben. Die Gemeinde, an die Paulus diesen Brief schreibt, ist in Kreta. Dort ist nach dem Zeugnis von Paulus eine christliche Gemeinde entstanden. Und Paulus hat den Titus dort zurückgelassen, um einige Dinge in Ordnung zu bringen, die sich in diese Gemeinde eingeschlichen haben. Was kennzeichnet das Umfeld der damaligen Gemeinde in Kreta? Das lesen wir in Titus 1, Vers 10 bis 16. Ihr dürft gerne mitlesen. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes lehren, was sich nicht gehört. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und sie sind nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Wenn man sich jetzt diese geschilderten Kennzeichen der Kreter anschaut, ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, wie brandaktuell das ist und ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft. Ich will das kurz erklären. Da steht was von Aufsässigen und hohlen Schwätzern und Betrügern. Da denken wir doch heutzutage schnell an Leute, die Fake News verbreiten. Ich will jetzt gar nicht von Politikern sprechen, die was versprechen, was sie nicht halten. Aber die Wahrheit ist heute nichts mehr wert. Wir sehen das auch in den Medien. Es ist alles beliebig geworden. Dann haben wir hier den Ausdruck, die ganze Häuser umkehren. Umkehren, das heißt wirklich alles von oben nach unten auf den Kopf gestellt. Man findet nichts mehr. Es ist alles unordentlich. Kennt ihr das in der Keller, wenn man Werkzeug irgendwo hinlegt und es dann nicht mehr findet? Und dann braucht man gerade den einen Schlüssel. Ja, was ist alles umgekehrt, alles chaotisch. Und so ist es heute auch. Was früher als normal galt und allgemein anerkannt war, wird auf den Kopf gestellt. Ob das die Schöpfungsordnung ist, Recht, Unrecht und so weiter. Dann geht es hier um den schändlichen Gewinn. Ja, der materielle Genuss und Vorteil um jeden Preis, egal, ob das moralisch verwerflich ist oder nicht. Es geht nur noch um mich, kostet es, was es wolle, man lebt ja nur einmal. Das geht schon los bei Steuerhinterziehung, Karriere auf dem Rücken des Kollegen, in der Politik und so weiter. Dann der Ausdruck, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Ja, Lüge, Gewalt, schneller Gewinn, ein schneller Kick, Spaß haben, das ist das, was in unserer Gesellschaft heute zählt, was als Ideal gilt. Wir sehen das in den Medien, in Instagram, TikTok, gerade für die Jüngeren. Wozu noch ehrlich und rücksichtsvoll und fleißig sein? Und dann, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Ja, in bestimmten Situationen ist man wieder ein bisschen fromm, an Weihnachten vielleicht oder wenn es mir was bringt oder auf der Beerdigung. Aber das Leben spricht eine andere Sprache. Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Abscheulich und ungehorsam steht da. Und da geht es nicht darum, was immer nur nach außen gleich sichtbar wird, da geht es um mein Herz. Wie sieht es denn da aus? Und früher oder später kommt das, was da ist, nach außen. Und dann die Aussage, nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Das ist Gottes Urteil. Das lesen wir in Römer 3, Vers 13. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Gott als der Schöpfer schaut sich das noch an in Geduld, aber er hat das letzte Wort. Die Hauptursache ist die Sünde der Menschen. Und das Schlimme ist, dass das alles immer normaler wird. Durch die modernen Medien, sogar schon den Kindern und Jugendlichen täglich als Ideal vorgestellt wird. Das fängt schon im Kindergarten an. Hier sind einige, die diese Enkel oder Kinder haben. Und das brennt sich im Unterbewusstsein ein. Das Ganze macht hier vor der Gemeinde in Worms und vor der Gemeinde in Darmstadt Halt. Wir sind davon überhaupt nicht betroffen, oder? Na, natürlich nicht. Es macht nicht Halt vor uns und vor den Gemeinden. Und in der Gemeinde in Kreta hat es auch nicht Halt gemacht. Und viele machen sich deswegen auch zu Recht Sorgen angesichts dieser Zustände, wenn sie darüber nachdenken, bei sich selbst, im Familienkreis, im Freundeskreis, aber gerade auch im Blick auf die Kinder und Enkel. Und man fragt sich, wie kann man in so einer Zeit noch als Christ so leben, wie Gott es möchte? Oder anders formuliert, wo ist der Unterschied zwischen unserer Gesellschaft auf der einen Seite und der Gemeinde auf der anderen Seite, der Braut Christi, die Jesus sich erkauft hat durch sein Blut? Wir haben gerade eben daran gedacht. Besteht der Unterschied darin, dass wir als Christen uns mal für Jesus entschieden haben? Ist mein Leben als Christ am Sonntag und im Alltag deckungsgleich? Kann eine verlorene Welt in meinem täglichen Leben sehen, dass ich erlöst bin? Dass das Evangelium der Gnade Gottes die beste Botschaft der Welt ist? Genau das, darauf geht Paulus in Kapitel 2 ein. Das wollen wir jetzt lesen, Vers 1 bis 15. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die erste Gruppe alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Jetzt kommen die alten Frauen ebenso in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, man kann auch sagen sittsam, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du dich in allem, dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Herz, gesunde, unanfechtbare Rede, damit er von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Und jetzt die Sklaven, man könnte neudeutsch sagen die Arbeitnehmer, ermahne ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Retter Gottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, er unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich für uns selbst hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sein guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Soweit der Bibel. Vorab, in diesem Text sind mir einige Schlagworte und Prinzipien aufgefallen, die ich euch vorstellen will, bevor wir auf die einzelnen Personengruppen kommen. Da ist einmal dieses Du aber in Vers 1. Rede, was der gesunden Lehre entspricht. Wir finden das öfters in der Bibel, insbesondere in den Briefen des Paulus an den Timotheus. Zum einen das Wort aber, das drückt einen Gegensatz aus. Bei euch soll es anders sein. Unterscheidet euch. Und dann das Wort du. Das richtet sich hier zwar an Titus, der es weitergeben soll. Aber du bist gemeint, du ganz persönlich, jeder, der hier sitzt. Wenn wir gleich auf die angesprochenen Gruppen eingehen, merken wir, wir sind alle hier angesprochen. Keiner kann sich verstecken, keiner kann sich zurücklehnen und sagen, mich betrifft das nicht. Aber warum das alles? Ist das jetzt ein Verhaltenskatalog, den ich jetzt einüben soll, um mich zu unterscheiden? Nein, es geht um was viel Größeres. In Vers 11 lesen wir das Wort denn. Das ist auch wieder so ein wichtiges Wort. Das ist jetzt eine Begründung. Denn. Warum denn? Die Gnade Gottes ist erschienen. Heilung bei den Menschen. Das ist Evangelium pur. So wie Johannes 3, Vers 16. Den Vers kennt ihr hoffentlich auswendig. Gott, der Schöpfer, ist erschienen mit Gnade, weil er heil machen will, was krank ist in unserer Welt. Dafür hat er, in Vers 14 lesen wir, das seinen Sohn gegeben und uns losgekauft von unserer Versklavung durch die Sünde, durch sein Blut. Bedeutet mir das noch was? Ist das nicht Motivation genug, dieser Welt zu zeigen, hey, es geht auch anders? Oder schrecken wir unsere Umgebung eher ab im Alltag? Es geht darum, die frohe Botschaft, das Evangelium wiederzuspiegeln durch unser ganzes Leben. Nicht nur sonntags, jeden Tag. Dann das Wort gesund im Vers 1 oder auch in Kapitel 1, 13. Das Wort gesund kommt hier häufig vor. Und Gesundheit ist doch uns allen wichtig, oder? Sie steht ganz vorne in den Glückwünschen zum neuen Jahr oder an Geburtstagen. Wer gesund ist, hat's gut. Aber hier geht es nicht in erster Linie um körperliche Gesundheit, sondern gesund in unserem Charakter, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserer Beziehung zu Gott. Wünschen wir uns das? Oder geht es uns nur um körperliche Gesundheit? Dann haben wir das Wort zieren. Das Wort zieren, das kann man auch übersetzen mit schmücken und dekorieren. Es geht um mehr als Regeln und Satzungen. Es geht darum, die Lehre unseres Rettergottes, das Evangelium zu schmücken, zu zieren, herrlich darzustellen. Jetzt denkt vielleicht jemand an das Bild der Gemeinde als Braut Christi. Manche hier sind verheiratet. Wie war die Braut angezogen am Tag der Hochzeit? Das war doch Zierde pur. Der Ben lacht. Genauso soll mein Leben, mein Reden, mein Handeln ein Schmuck sein, der andere Menschen anzieht und auf das Evangelium hinweist. Dann haben wir noch das Thema Jüngerschaft. Es geht nicht um Theorie, es geht um Vorbild, sagt Paulus zum Titus. Sein Vorbild, praktische Anleitung. Und das ist nicht nur die Aufgabe vom Ältesten hier, von Jean-Louis oder anderen, sondern oder von dem Titus. Das gilt für alle Gläubigen, alle hier. Du sagst, das ist doch nur was für die reifen und die erfahrenen Christen, die seit 40 Jahren mit Jesus leben und schon seit einem Jahr nicht mehr gesündigt haben. Sowas gibt es nicht. Falsch. Die Jünger Jesu waren noch sehr unreif. Und Jesus richtet an sie diesen Befehl. Und mit Sicherheit kennst du in der Gemeinde oder im Hauskreis jemanden, der jünger ist im Glauben als du. Da bist du gemeint. Zögere nicht. Geh auf ihn oder sie zu. Hilf im Glauben zu wachsen. Und du wirst merken, wie du selbst davon profitierst. So, um wen geht es jetzt in unserem Text? Erstmal, alle sind gemeint. Die Altersangaben der im Text genannten Gruppen haben nicht unbedingt was mit dem absoluten Alter zu tun. Für den Teenager ist ein 30-Jähriger alt. Aber für den 60-Jährigen ist die 40-Jährige noch jung. Und es müssen auch nicht alle Kriterien erfüllt sein. Eine junge Frau zum Beispiel als Single hat zwar keine Verpflichtung einem Ehemann oder eigenen Kindern gegenüber, aber das Anliegen, das Evangelium wiederzuspiegeln, gilt auch genauso für sie. Und man kann auch unterscheiden zwischen solchen, die schon älter im Glauben oder länger im Glauben sind und welche, die noch jung im Glauben sind. Und die Lebensbereiche, ja, wir merken, diese Sachen, die gelten für uns alle. Sie sprechen in unseren Alltag, in die Familie, in die Arbeit, in die Gemeinde hinein. Sie betreffen unseren Charakter, unsere Gewohnheiten, unsere Prioritäten. Wie schon erwähnt, es geht nicht um Sonntagschrist sein im Gottesdienst, natürlich auch da, aber das ist nur ein kleiner Bestandteil. Es geht um Christsein 24-7. Und es gibt selten so einen Abschnitt in der Bibel, der so komprimiert praktisch ist, wo es so viele konkrete Hinweise gibt. Und was für die spezifischen Gruppen erwähnt ist, gilt natürlich auch für die anderen in der Regel. Wenn die alten Männer zum Beispiel ehrbar sein sollen, dann können sich nicht die Jungen zurücklehnen und unehrbar sein. Auch logisch. Jetzt wollen wir uns die Gruppen mal anschauen. Da ist die von den alten Männern die Rede. Vers 2. Dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Was bedeuten jetzt die Kriterien? Praktisch. Nüchtern. Sicherlich ganz praktisch in Bezug auf Alkohol und andere Suchtmittel. Das soll alte Männer nicht beherrschen. Aber es gibt auch andere Abhängigkeiten. Ich nenne mal ein Stichwort, was natürlich auch für die Jüngeren gilt, Pornografie. Zu meinen, dass wenn man älter wird, dass das dann kein Thema mehr ist, ist ein Trugschluss. Und wenn man bei solchen Abhängigkeiten Probleme hat, ist wichtig, sich Hilfe zu suchen. Das nicht irgendwie zu vertuschen oder nur für sich selbst zu sein, dann so zu tun, als ob. Es gibt da gute Möglichkeiten in der Seelsorge. Ich denke, nüchtern bedeutet auch nicht schwärmerisch oder gefühlsbetont, wobei die Gefühle durchaus eine Rolle spielen dürfen, aber sie dürfen nicht dominieren. Das Wort Gottes ist unsere Grundlage. Das ist die Zugmaschine oder der Zug, nicht das Gefühl. Das Gefühl ist ein Waggon. Und darin ist es wichtig, sich gut auszukennen im Wort Gottes. Das hat auch was mit Nüchternheit zu tun. Oder diszipliniert bleiben, Tagesstruktur erhalten. Ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt schon manchmal gedanklich mit dem Ruhestand. Und da ist so ein bisschen meine Sorge, dass ich mich dann zu sehr zurücklehne und vielleicht Zeit verplempere. In 3 Jahren oder 4 Jahren ist es vielleicht soweit dann. Und dann doch behaupte, Rentner haben nie Zeit. Sondern ich will mich fragen, Herr, wie kannst du mich gebrauchen? Mehr an Zeit. Dann ein zweites Kriterium, ehrbar. Man könnte auch sagen, anständig. Nicht angreifbar, zum Beispiel in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz. Wie sieht es da aus? Oder auch im Alltag? Oder im Berufsverkehr? Ich kenne langjährige Christen, die haben sich sonntags ehrbar verhalten und die Geschwister in der Gemeinde beeindruckt. Im Alltag waren sie jähzornig, ungeduldig und ungerecht. Dann besonnen. Gesunden Sinnes heißt es auch. Gesunde Entscheidungen im Gespräch, sich beide Seiten anhören und nicht vorschnell auf eine Seite schlagen. Gelassenheit, keine vorschnelle Reaktion oder Urteile. Sich immer wieder fragen, Herr, was willst du von mir? Im Gespräch mit anderen älteren Personen, im Kollegen- und Bekanntenkreis fällt auf, wenn die Kinder aus dem Haus sind, man Geld hat, im Ruhestand ist, dann will man reisen, die Welt sehen, das Leben genießen. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn man ein Leben lang geschuftet hat. Aber was ist meine Priorität? Es gibt so viel Bedarf an sich kümmern um Jüngere, an Weitergabe der Erfahrung an Jüngerschaft. Diese Dinge, die ich eben nannte, die haben ihren Platz und die dürfen auch sein. Wir wollen ja nicht auf einer Seite vom Pferd runterfallen. Aber die Priorität ist entscheidend. Und der Appell an die Eltern ist, macht es nicht so wie alle anderen, denkt an die Jüngeren, die euch brauchen, gerade auch in der Gemeinde. Jesus sagt, wer nach seinem Reich zuerst trachtet, kommt nicht zu kurz. Zum Beispiel auch an den Enkeln. Gestern haben wir mitgeholfen beim Kindergeburtstag von dem Silas, ja, weil unsere Tochter sich da ein bisschen überfordert fühlte mit all den Jungs. Die hören ja nicht immer so. Und dann haben die Ritter nicht mitgemacht. Ja, und wenn ich was sage, dann hat er schon noch mal ein anderes Gewicht auf sich, junge Jungs. Aber du musst dich auch mit den Jungs beschäftigen. Mit denen mal Fußball spielen, so ein bisschen mal mit denen reden. Und dann auf einmal irgendwann, dann öffnen die sich. Dann fassen die Zutrauen. Und ein Junge, der hat Kindergeburtstag magisch nicht, will nach Hause. Hinterher, oh, es war so toll. Dann gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Gesund im Glauben, das verstehe ich so. Paulus ermahnt Titus, achte darauf, dass die älteren Leute an diesen Glauben zu überzeugen festhalten bis ins Alter. Nicht anfangen mit zunehmendem Alter Glauben zu überzeugen, über Bord zu werfen. Guckt danach, das ist gesund im Glauben. Und ihr lieben Älteren, seid bitte gesund in euren Glaubensüberzeugungen. Haltet daran fest, achtet darauf, dass auch wir als Gemeinde daran festhalten. Und wichtig ist, dass der Zusatz in der Liebe auch dazu gehört. Gerade in dem Zusammenhang, es geht nicht einfach nur um feste Dogmen. Oder ich sag's mal anders, so weil man dazu neigt, wir haben es ja schon immer so gemacht, dann bleiben wir auch dabei. Das ist nicht gut gegenüber Jüngeren. Wenn es Glaubensüberzeugungen sind, dann ist es wichtig festzuhalten. Aber wenn es Formen sind, dann ist es schade. Ja, aber es gibt Ältere, gerade auch in Gemeinden, die werden stur. Und Paulus sagt auch den Hinweis, gekoppelt mit gesund im Glauben und in der Liebe. Und wir brauchen das im zwischenmenschlichen Miteinander, zwischen Jung und Alt, diese herzliche Liebe und auch mal loslassen können, Veränderung zulassen, wenn sie nicht Glaubensüberzeugungen betrifft. Gesund im Ausharren, nicht aufgeben, nicht müde werden, trotz so vieler Enttäuschungen, gerade auch im christlichen Sektor. Beispiel, da gibt es ein schönes Buch von der Nicola Vollkommer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leidenschaft in einer kalten Welt. Dann die älteren Frauen, das ist jetzt die zweite Gruppe. Da steht in Vers 3, ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Also in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen. Geht es ja jetzt nur ums äußere Erscheinen? Sicherlich auch im positiven Sinn eine gepflegte, aber nicht aufdringliche äußere Form. Man gibt ja, hat ja zwei Extreme. Entweder lässt man sich als ältere Frau gehen, nach dem Motto, ich bin ja eh nicht mehr attraktiv und begehrt. Das Äußere ist nicht so wichtig. Aber Haltung heißt, man soll sich nicht vernachlässigen. Die Würde und mein Stand soll sich auch äußerlich zeigen. Aber das andere Extrem ist, man versucht alles, um jung zu bleiben. Wenn man sich heute die Werbung anschaut, gerade vor bestimmten Frauensendungen, dann geht es nur noch so um, wimmelt es nur noch um Anti-Aging-Cremes, Vitalmacher und so weiter. Ja, das ist ja nicht grundsätzlich verwerflich im angemessenen Rahmen, aber in der heutigen Intensität und Priorität ist das schon irgendwie merkwürdig und zwanghaft. Das brauchen wir nicht. Viel entscheidender ist die innere Herzenseinstellung, Heiligkeit durch meine Gesinnung, meinen Wandel wiederzuspiegeln. Und die nachfolgenden Kriterien, die für die alten Frauen sind, zeigen die Haltung. Nicht verleumderisch. Damals, also wir kennen ja heute den Kaffeeklatsch. Damals, gerade bei älteren Frauen, vielleicht manchmal aus Langeweile, ich weiß nicht genau, in welchem Alter das zunimmt, aber es ist wohl ein Thema, auch damals gewesen. Vielleicht haben die das damals anders gemacht, wir wissen es nicht. Kein Kaffee, sondern Weinabend gehabt. Und die Frauen wissen ja meistens besser Bescheid über dies und jenes in der Verwandtschaft, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Und das ist ja auch erstmal kein Problem, das könnte man ja als positiv ausdrücken, das ist Interesse. Problem wird dann, wenn man die Infos, die man so rausbekommen hat, einfach ungefiltert mit anderen teilt, oft auch dann tratscht. Und oft ist es nicht Faktenlage, sondern Mutmaßung. Und dann kommt noch eine Geschichte dazu, man wird aus Neugier verleumden. Dinge, die gar nicht stimmen, Dinge, die gar nicht gehen. Und Jakobus warnt vor der Zunge. Das wisst ihr im Jakobusbrief. Das ist das kleinste Teil im Körper, aber es riecht, setzt einen ganzen Wald in Brand. Da war mal eine Frau, eine Sonntagsschulmitarbeiterin, die wollte das den Kindern erklären. Und die hat was gemacht, was ich euch bitte hier nicht zu machen, sonst kriegt der Stress mit dem Jean-Louis. Und zwar hat die in einem großen Gemeindesaal angefangen, Federkisten auszuschütten. Und die Lektion hat gesessen. Wie lange hat es gedauert, das Kissen auszuschütteln? 30 Sekunden vielleicht. Wie lange hat es gedauert, in einem Gemeindesaal all die Federn wieder einzusammeln? Das Putzteam hat Monate später noch irgendwelche gefunden. So ist die Zunge. Das kriegst du nicht mehr eingefangen. Dann nicht Sklavin von vielem Wein. Ich hatte es schon erwähnt, das ist ein bisschen befremdlich. Vielleicht gab es früher nicht den Kaffeeklatsch, sondern der Weinabend. Und ich weiß da zu wenig drüber. Aber wenn wir es allgemein erfassen, Wein ist ja heutzutage nicht ein Durstlöscher, sondern ein Genussmittel. Und das trinkt man als Genuss. Und es kann sein, dass Gefühle von Einsamkeit oder Enttäuschung dazu führen, dass ich mein Leben durch Genussmittel wie zum Beispiel Wein betäube. Und deswegen sollen wir nicht Sklave vom Genuss werden, sondern die Zeit und das Geld für Sinnvolles einsetzen. Dann Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Ich glaube, das ist total wichtig. Das ist die wichtigste und ehrenvollste Aufgabe von älteren Frauen. Lehrerinnen des Guten, die Jüngeren anzuleiten. Und wie? Durch Vorbild. Das ist spannend. Scheinbar lernen junge Leute in besonderer Weise durch ein Vorbild und durch andere Personen und nicht in erster Linie durchs Klassenzimmer oder durch einen Kurs oder Bücher, sondern indem sie es bei anderen Leuten sehen. Und das gilt bei den jüngeren Frauen, bei den jüngeren Männern ebenso. Sie lernen durch andere Personen, durch ältere Frauen und Männer in der Gemeinde. Und ich hoffe, das ermutigt euch. Die Jüngeren brauchen euch Älteren so dringend. Und das ist auch die Gegenkultur, zu der hier Paulus auffordert, du aber, dieses große Aber in unserer Gesellschaft. Ihr Älteren habt etwas, das können die Jüngeren sich nicht kaufen, nämlich Erfahrung. Da gibt es keine Abkürzung. Und auch nicht eine falsche Bescheidenheit nach dem Motto, was soll ich denn denen schon beibringen? Die sind doch viel besser ausgebildet. Die kennen sich besser aus in der Bibel. Aber das hat nichts mit Theologie zu tun. Das ist Lebenspraxis. Ihr habt einfach gewisse Dinge durch, von denen die Jüngeren lernen können. Meine Mutter hat sich damals um die neu bekehrten Mädels, jungen Mädels gekümmert, ihnen ein offenes Haus und Ohr geliehen, durch eigene Erfahrung Dinge mitgegeben. Ich weiß gar nicht, ob sie das Wort Mentoring überhaupt kannte damals. Aber das ist Jüngerschaft. Sie ist so wichtig. Und das gilt sicherlich im Besonderen auch für ältere Mütter und ihre Töchter, aber auch für die geistliche Familie hier in der Gemeinde. Die Schwestern, die hier schon so länger dabei sind, habt einen Erfahrungserschatz, teilt den mit den jüngeren Frauen und Mädels. Was habt ihr damals gemacht, als die Kinder klein waren, wenn die Männer auf der Arbeit waren, wie ihr mit den Herausforderungen der Familie umgegangen seid, auch wenn ihr dabei Fehler gemacht habt? Wie lerne ich Geduld, Ausdauer und Disziplin? Das habt ihr durch. Redet nicht nur miteinander oder gar verleumderisch, teilt euer Leben. Das ist wichtig. Investiert in die Jüngeren und Neubekehrten. Kommen wir zu den jungen Frauen. Versteht, dass ihr die damit du die jungen Frauen unterweist, ihre Männer zu lieben, Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Stell euch mal vor, das steht in einem Parteiprogramm von einer Partei. Das gäbe Demos, Sturm, Aufschrei vom Feinsten. Aber da steht's. Ich will es versuchen, ein bisschen zu erklären. Warum denn so viele Kriterien bei den Frauen? Weil gleich bei den Männern kommt sehr wenig. Könnten wir ja denken, haben es die Frauen besonders nötig? Ich sehe es so, dass Gott dem Einfluss der Frauen eine sehr große Bedeutung beimisst. Ihm ist das offensichtlich sehr wichtig, wie die Frauen leben. Sie spielen für ihn keine nebensächliche Rolle, es wertet sie auf. Und das zeigt die ganze Erfahrung, die Frauen haben einen viel größeren Einfluss oft auf ihre Umgebung, als die Männer, die auf der Arbeit sind und sich dann zurückziehen. Und die genannten Kriterien sind ja, habe ich schon gesagt, nicht attraktiv. Das waren sie nicht in der damaligen Zeit, erst recht nicht heute. Und die haben Sprengpotenzial. Was heißt es? Die Männer lieben. Das steht, heißt hinter ihnen stehen, auch wenn sie nicht den eigenen Erwartungen genügen. Auf die Verantwortung der Ehemänner kommen wir noch. Die Kinder lieben. Ja, ist doch irgendwie logisch, oder? Ich habe meine Kinder lieber als Frau. Tja, aber wie ist das mit der Kindererziehung? Sie wird heutzutage stark angegriffen. Und auch die Familien. Ist nicht mehr oberste Priorität. Und Paulus will deutlich machen, lasst bei euch anders sein. Investiert eure Hauptkraft in eure Kinder. Das ist sicherlich in der Bibel vorrangig die Aufgabe der jungen Mütter. Aber auch Singlefrauen haben wir einige in Darmstadt. Es ist gut, sich für Kinder zu investieren. Ja, zum Beispiel in der Sonntagsschule, im Kids Club, Teens Club haben wir bei uns. Wir haben zwar keine Garantie, wie sich Kinder später entwickeln, aber es bezeugt, gibt viele Beispiele, wo der Same, der durch die Frauen an die Kinder gesät wurde, später aufgeht. Dann besonnen und keusch. Besonnenheit, das hatten wir schon. Keusch, das ist ein altes Wort. Man könnte es auch mit sittsam oder zurückhaltend übersetzen. Liebe jungen Mädels und Frauen, sind ja doch, die Ramona ist hier und du, ich kenne dich jetzt nicht, genau. Lasst euch nicht betrügen durch den Schönheits- und Selbstdarstellungswahn in der heutigen Zeit. Seid den Jungs und den Männern durch euer Auftreten kein Anstoß. Auch wenn sich jetzt hier keine vielleicht gerade sitzen, aber es gilt auch für Jungverliebte. Weil in unserer Gesellschaft, da wird was ganz anderes vorgelebt und in den Medien. Wir wollen unsere Überzeugung nicht über Bord werfen. Dann mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Das hat ja immer sowas mit Heimchen am Herd und was man so alles kennt heutzutage, an spöttischen Ausdrücken. Aber was heißt denn das? Das ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Das scheint total aus der Zeit gefallen und ist in Wirklichkeit so wichtig. Hier ist gemeint, dass das Zuhause ein Ort der Familie ist, der Geborgenheit, der Freude und der Gemeinschaft. Und dass ich dazu mein Zuhause mache und dafür Zeit und Energie investiere und dabei fröhlich bin. Und hier spielt Gastfreundschaft mit rein. Die Bibel ermahnt explizit, seid gastfrei, das ist ein Befehl. Und das sicherlich sonntags, aber auch unter der Woche. Schaffe ich in mein Zuhause etwas, wo Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, sich wohlfühlen? Nicht, weil alles super aufgeräumt ist und nach Domestos riecht, das ist nicht gemeint, sondern die Atmosphäre. Hier liegt ein Potenzial brach. Ihr lieben Familien, öffnet eure Wohnungen und Häuser, gerade auch für Jugendliche. Sie brauchen so dringend praktischen Anschauungsunterricht, wie man heute als junge Familie lebt. Ich glaube, es ist in unserer heutigen Zeit dringender denn je. Oder ältere, einsame Geschwister, können sie euch besuchen? Sie sehen sich nach Gemeinschaft und Abwechslung. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich bin selber viel beschäftigt und auch mein Job manchmal ist man K.O. Man braucht auch seine Entspannung. Aber das ist Grundsatz gilt. Meine Frau hat sich damals, als wir geheiratet haben, bewusst dafür entschieden, nicht mehr in ihrem Beruf zu arbeiten, sondern sich in den Dienst der Gemeinde und der Kindererziehung zu widmen. Gott hat Gnade geschenkt, auch finanziell sind wir gut zurechtgekommen. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Auch ich habe in der Erziehung, in meinen Prioritäten als junger Vater Fehler gemacht. Aber wir durften unser Zuhause öffnen für andere Geschwister, auch dann später für viele Jugendliche. Und einen maßgeblichen Anteil hatte meine Frau, die das Zuhause so vorbereitet hat, die das geöffnet hat. Und Paulus will jetzt sicherlich mit dieser Bibelstelle nicht sagen, dass junge Frauen keiner beruflichen Arbeit nachgehen können. Das ist hier nicht gemeint. Es geht um die grundsätzliche Haltung. Das kann man auch tun, wenn man beruflich aktiv ist. Es gibt einfach heutzutage Orte, da reicht ein Gehalt nicht, um gut über die Runden zu kommen oder einen ordentlichen Wohnraum zu haben. Es geht um die Grundeinstellung, die Priorität. In erster Linie darum geht es nicht, dass ein gewisser Lebensstandard möglich ist, mehrmals im Jahr in Urlaub zu fahren, sondern dass ich nach Gottes Reich zuerst trachte. Und er wird dafür sorgen, dass wir da nicht zu kurz kommen. Gott segnet es, wenn ihr vor allem danach fragt, Herr, was willst du? Wie kann mein Zuhause dazu beitragen, das Reich Gottes zu bauen? Dass Christsein nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche stattfindet. Das ist gemeint mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Dann gütig. Das ist eine Frage der Charakterprägung. Es gibt einige Vorbilder von jungen, gütigen Frauen. Ruth, Abigail, Hannah und so andere. Das ist so beeindruckend und anziehend. Das Gegenteil ist zickig und launisch. Sei gütig, auch deinen Nachbarinnen gegenüber, deinen Verwandten gegenüber, auch von den Schwiegerfamilien. Und ziere im Umgang mit deiner Familie und mit anderen Frauen und anderen Müttern Jesus selbst. Den eigenen Männern untergeordnet. Wie geht es dir, wenn du das liest oder hörst? Wie möchtest du das leben? Das ist in unserer Kultur heute schwer. Und ich glaube, den Männern untergeordnet sein ist nicht so erst seit heute kompliziert. Das ist schon seit 1. Mose 3 kompliziert. Und wenn man jetzt heute noch den ganzen Gender-Wahnsinn dazu nimmt, der in unseren Medien vorgegeben wird, dann macht das die Sache nicht leichter. Und da möchte ich an die Männer ein Wort richten. In 1. Petrus heißt es, ihr Männer wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen ihnen Ehre gebend. Diese Ehre, diese Anerkennung wird die Frau von der Welt nicht bekommen, wenn sie so lebt, wie wir es eben gesehen haben. Ihr Männer, gebt ihnen diese Anerkennung und diese Ehre, die ihnen gebührt. Und das spornt uns hoffentlich an, unsere Arbeit gut zu machen, die Familie gut zu ernähren, damit die Frau auch wirklich fröhlich das leben kann, was Paulus hier sagt. Dass die Mamas in ihrem Leben ihre Kinder möglichst lang eine wichtige Rolle spielen. Und dann fällt es ihnen auch nicht schwer, sich unterzuordnen und diese Unterstützung und Hilfe zu sein, die wir Männer brauchen. Welch ein Zeugnis für das Evangelium, wenn ein Ehepaar in dieser Weise zusammenlebt, so wie Gott sich das vorstellt. Kommen wir zu den jungen Männern. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du dich in allem dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst. Ende. Mehr ist für die jungen Männer nicht. Da steht bei den Frauen eine ganze Palette. Bei den jungen Männern steht besonnen. Warum denn? Warum nur eine einzige Aufforderung? Sind die nicht wichtig oder was? Ich habe mich gefragt, ob damit jetzt wenig oder viel ausgesagt ist. Ich glaube, es ist schon ziemlich viel ausgesagt. Was heißt denn besonnen? Das ja auch bei den alten Männern, bei den jungen Frauen steht. In anderen Übersetzungen steht verantwortungsbewusst, vernünftig, beherrscht oder auch zielstrebig. Und wenn ich mir die heutige Generation von Jungs und jungen Männern anschaue, dann habe ich irgendwie den Eindruck, die leben einfach oft so in den Tag hinein. Und machen das, was ihnen gerade Bock macht. Verantwortungsbewusstsein und Beherrschtheit, Fehlanzeige. Die Meinung herrscht vor, wenn ich meinen Beruf stehe und eine Familie habe, dann kommt das alles schon, was wichtig ist, irgendwie automatisch, so angeflogen quasi. Aber das ist ein Trugschluss. Besonnenheit, Beherrschtheit, Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein, das muss man trainieren in jungen Jahren. Und ich habe den Eindruck, viele von den Jungs und jungen Männern leben im Konjunktiv. Die Wörter, ja, ich könnte, oder es wäre gut, oder mal schauen, oder wenn, dann hätte ich gerne einen Bugatti Veyron, wenn ich mal, manche wissen, was das ist, das ist ein super Sportauto, ja, immer nur der Konjunktiv. Aber haben tun sie zurzeit nichts und machen auch nichts dafür. Aber mit Konjunktiv allein komme ich nicht weit. Tat und Umsetzung sind gefragt. Das ist Training, das ist Besonnenheit. Ihr lieben jungen Brüder, fangt so früh wie möglich in kleinen Schritten damit an, zu üben und zu trainieren. Jetzt habt ihr noch so viel Zeit, wie später lange nicht mehr. Sucht euch Aufgaben, wo ihr Teamfähigkeit lernt, wo ihr was vorbereiten müsst, wo ihr Kinder anleiten könnt, hier auch in der Gemeinde, wo Ausdauer und Zielstrebigkeit gefordert sind. Lest in eurer Bibel, besucht die Hauskreise und die Bibelstunden, um zu lernen und zu wachsen. Wenn du Probleme mit Selbstbeherrschtheit hast, wir hatten schon zum Beispiel mit Pornografie, schlepp das nicht allein mit dir rum. Such dir eine Zweierschaft, wo du Rechenschaft ablegst, wo du zusammen beten kannst, die gemeinsam die Bibel lesen kannst. Fang an, dich in der Öffentlichkeit zu beteiligen und darin Sicherheit zu gewinnen. Nur so kannst du Besonnenheit lernen, auch bewahren, die so wichtig sind, um einen Unterschied zu machen, um gerüstet zu sein für Familie, Beruf, Dienst im Reich Gottes. Und so kannst du ein Vorbild werden. Für noch Jüngere, wie Titus, der selber noch jung war, auch eines sein sollte. Kommen wir noch kurz zu den Knechten. Die Sklaven ermahne ich, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Retters Gottes in allem zieren. Wir können das übertragen auf Arbeitnehmer heute. Wir sind ja nicht mehr Sklaven im damaligen Sinne. Das gibt es ja zum Glück bei uns nicht mehr. Aber wir sind die allermeisten Arbeitnehmer. Und wir haben auch Herren bzw. Chefs, denen wir uns unterordnen müssen, die uns etwas zu sagen haben. Und das gilt natürlich auch wiederum für die Chefs selbst, denn die sind ja auch wieder jemandem rechenschaftspflichtig. Hier steht, sich in allem unterzuordnen. Hier steht in allem, also nicht nur da, wo mir es passt. Sich wohlgefällig zu machen. Ist mein Wandel so, dass er wohlgefällt, dass er das Evangelium schmückt und ziert? Nicht zu widersprechen. Hier ist nicht gemeint, dass man nicht eine andere Meinung haben darf als der Chef. Man darf sie äußern und das wird auch oft gewünscht. Aber die Frage ist, wie? Hier geht es um Auflehnung gegen den Arbeitgeber, um Widerspruch, weil mir was nicht passt. Und wenn ein Chef ungerecht ist, und überhaupt nicht mit sich reden lässt, dann darf ich Gott bitten, mir zu helfen, das zu ertragen, um Geduld zu bitten, bis Gott das Problem löst oder er einen anderen Weg zeigt oder ich eine Gelegenheit finde, in guter Weise mit dem Chef zu sprechen. Nichts zu unterschlagen, ja sicher, das gilt in Bezug auf die Arbeitsleistung, die Arbeitszeit, wie ist es, wenn der Chef das nicht merkt. Bedenkt, dass ich die Arbeit auch für Gott tue und er sieht alles. Gute Treue erweisen, das bedeutet Loyalität, bestmögliche Arbeit zu machen. Auch bei Widerstand oder wenn es mal anstrengend wird, soll ich nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern Ausdauer zeigen. Beständigkeit. Und was ich auf der Arbeit lerne, das kann ich auch aufs Reich Gottes übertragen. Was ist der Grund für das Verhalten der Knechte? Damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Das Wort Zierde hatten wir schon. Das höhere Ziel ist, das Evangelium darzustellen, ein gutes Zeugnis am Arbeitsplatz zu sein, durch mein Leben glaubwürdig das wiederzuspiegeln, was ich sage, was ich vielleicht auch an Literatur weitergebe. Und ich habe zum Beispiel immer am Jahresanfang diese Leben ist mehr Kalender verteilt und war dann ganz erstaunt, als mir mein Chef mal irgendwann erzählte, dass er jeden Tag da drin liest. Gut, wie viel es dann bei ihm bewirkt, das ist eine andere Frage. Und auch eine andere Kollegin hat mir das dann mal gesagt, dass sie ganz oft da drin liest. Das habe ich dann irgendwie ermutigt, weil oft denkst du auch, das legen die alle in die Ecke. Ne? Also auch da haben wir eine Möglichkeit, Jesus zu bezeugen, am Arbeitsplatz. Gott sagt, wenn du gute Arbeit machst, dann kannst du damit die Lehre Gottes zieren und schmücken. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die Mitmenschen eine Idee bekommen von dem Heiland Gott, von dem Retter Gott. Das ist ja, wie soll man sagen, das ist Evangelisation in Reinform. Mein Arbeitsleben verknüpft Paulus mit Evangelisation. Ist das nicht spannend? Und ich verbringe so viel Zeit auf der Arbeit, manchmal mehr als mit der Familie. Und deswegen ist das ja nicht nur ein Broterwerb, sondern etwas, für das ich gerne stehe, was ich gerne will, Evangelisation zu leben, evangelistisch zu leben auf der Arbeit. Luther hat angeblich zitiert, der christliche Schuster zeigt seinen Dienst nicht, indem er kleine Kreuze auf die Schuhe malt, sondern indem er gute Schuhe anfertigt. Aber verwechsel das bitte nicht mit dem Aufruf zu Karriere oder Arbeit als oberste Priorität. Die oberste Priorität ist das Reich Gottes, ist die Evangelisation. Ich glaube, die Zeit ist rum, ja? Zum Abschluss die große Frage an dich. Wo und was ist dein Du aber? Wo Gott dich herausfordert, eine Gegenkultur zu unserer Gesellschaft zu leben. Damals in Kreta, heute in Worms oder anderswo. Die Leute um dich herum leben was anderes. Aber du machst das so, weil Gott es so von dir möchte. Weil du sein Wesen, seine Liebe in deiner Umgebung widerspiegeln willst. Zu seiner Ehre und um Menschen für ihn zu gewinnen. Amen.